Im Vorfeld unserer heutigen Aufzeichnung, Werner, hast du mir erzählt, dass du früher jahrelang selbst im Weinberg gestanden hast, nämlich um beim Rebschnitt mitzuhelfen. Mit welchen Gefühlen denkst du daran heute zurück, wenn du dich im Weinberg stehen siehst und Reben schneidest?
Ich kriege Schmerzen im linken Unterarm und mir wird saukalt. Das waren die vorherrschenden Gefühle.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Ich sehe auf meinem Bildschirm den Weinmann Werner Eckert, mit dem ich auch heute wieder per Video verbunden bin. Ich bin Dominik Bartoschek. Ich habe schon angedeutet, Werner, wir reden heute ein bisschen über den Rebschnitt, also über eine Arbeit, die die Winzer und die Helfer der Winzer jetzt in diesen Wochen zu tun haben. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, da kann ich mir Schöneres vorstellen, als mich jetzt bei diesem Wetter in den Weinberg zu stellen und die Reben zu schneiden. Warum müssen die Winzer das eigentlich machen? Warum können sie sich das nicht sparen?
Zunächst muss man einfach dazu mal bedenken, was die Rebe von Natur aus ist. Das ist nicht die Pflanze, die unseren Wein erzeugt, sondern eigentlich ist die Rebe eine Auenpflanze, eine Lianenpflanze in Auenwäldern. Da ist sind die meisten Wildreben daheim. Eine Kletterpflanze, die in die Bäume hoch will. Die will vor allen Dingen wachsen. Dass wir Menschen haben das draus gemacht, was es heute ist. Aber der Wunsch, möglichst nach oben zu wachsen, der ist sozusagen der Rebe immanent. Und wenn man sie da nicht zurückschneidet, dann tut sie das auch. Die geht Meter hoch, 6, 7, 8, 10 Meter hoch. Und da kann keiner mehr an die Trauben dran. Und deswegen ist es einfach wichtig, zu schneiden, auch weil man die Kraft sozusagen ja nicht in Triebe und Blätter haben will, sondern möglichst in die Trauben bringen will, weil die dann besser werden. Das ist das zweite wichtige Ding, was man hat.
Also dieses Bild von der Lianenpflanze, das kennt, glaube ich, jeder, der so eine Rebe schon mal gesehen hat oder auch im Garten vielleicht stehen hat, wenn man da nichts macht, die wächst wirklich einfach immer weiter und wächst einem auch über den Kopf irgendwann, ne? Die werden riesengroß.
Ja, und man schneidet wirklich viel. Also es ist ja nicht so wie einem Bäumchen oder einem Strauch, wo ich ein bisschen was wegschneide, sondern bei der Rebe wird von dem jüngeren Holz werden 90% weggeschnitten jedes Jahr. Also es bleiben wirklich nur ein, zwei Bogreben übrig, die im kommenden Jahr dann eben die Pflanze bilden, wenn man so will, außer dem Stamm. Und das ist schon immer eine sehr radikale Veranstaltung.
Jetzt hast du gesagt, man schneidet sie, damit die Kraft eben in die Trauben geht und nicht in die Blätter. Also es geht letztlich darum, einen besseren Wein am Ende auch hinzubekommen durch den Rebschnitt. Ist das richtig so, verkürzt gesagt?
Ja, das ist richtig so. Das ist die erste mengensteuernde Maßnahme, wenn man so will, über den Anschnitt. Also die Frage, wie viel Augen, wie viel Triebstellen auch für Trauben ich da drauf lasse, entscheide ich schon mal Grund, wie viel Ertrag es geben kann. Das variiert natürlich unter ganz vielen Bedingungen nachher noch erheblich, aber wenn ich abgeschnitten habe, kommt am Ende nicht mehr so viel Wein raus. Wenn ich dagegen sehr viele Augen stehen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sehr hohe Erträge habe. Hängt von der Sorte, der Unterlage und sonstigen Dingen gravierend auch noch ab. Aber das ist die Grundlage der Schnitt sozusagen.
Der Winzer kann dann aber auch selbst bestimmen, wie hoch der Ertrag am Ende ausfallen soll. Also er hat da wirklich die Möglichkeit, den Schnitt ein bisschen weiter anzusetzen, ein bisschen mehr stehen zu lassen oder zu sagen,
Genau.
ich lasse wirklich nur ganz wenig stehen, damit ich einen ganz geringen Ertrag habe.
Ja, das ist so, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich nach den Sorten, aber so 4 bis 8 Augen pro Quadratmeter, sagt man normalerweise, ist das Fenster, in dem es sinnvoll ist, wo man dann auch eine sinnvolle Qualität nachher erzeugen kann. Früher hat man die klassischen Anlagen, bei uns sind ja Drahtrahmenerziehungsanlagen, also man hat mehrere Doppeldrähte, zwischen denen man die Reben wachsen lässt. Pfähle, Drähte in Reihen, im Spalier stehen die einzelnen Reben da. Und da hat man eben früher oft zwei Bogreben, also pro Stämmchen, einen nach links, einen nach rechts gehabt, mit jeweils 8 bis 10, 12 Augen locker und mehr. Und dann gab es eben sehr hohe Erträge. Und heute hat man in vielen Fällen eben nur noch eine Bogrebe und reduziert ganz drastisch die Augenzahl.
Manche lassen noch eine zweite, glaube ich, zur Sicherheit stehen, falls ein Spätfrost reinfährt,
Ja,
oder?
da gibt es ganz viele Techniken, so wie die insgesamt ja die Erziehung der Reben sehr unterschiedlich ist. Ich habe das vorherrschende System, das ist diese Spaliererziehung mit Drahtrahmen genannt. Da gibt es unterschiedliche Schnittweisen. Es gibt aber auch ganz andere Erziehungen. Also Gobelet zum Beispiel, was man aus den Mittelmeerländern teilweise kennt, diese Johannisbeerbüsche, die werden auch geschnitten, nur ganz anders natürlich. Dann hat man Pergola-Erziehungen, wo es Stützpfeiler gibt, von denen die Trauben von oben nach unten dann quasi hängen. Also es gibt sehr unterschiedliche Erziehungsweisen und in diesen Erziehungsweisen wieder sehr unterschiedliche Schnittweisen. Das ist eine echte Wissenschaft. Also wer sich da rein vertiefen will, muss ein Buch drüber lesen. Es ist großartig und damit beschäftigen sich Winzer die ganze Zeit vor dem Schnitt. Es gibt auch Moden. Jetzt ist es sehr modisch, einen schonenden Schnitt zu praktizieren, bei dem möglichst wenig Saftfluss sozusagen entsteht. Ist im Detail ausgesprochen kompliziert, kann ich jetzt hier nicht darlegen, aber immer wieder wird diskutiert, wie hoch soll der Stamm sein, lieber ein bisschen höher und Flachbogen oder ein bisschen niedriger und ein Pendelbogen. Also da jagen sich auch die Erkenntnisse.
Aber egal, wie man schneidet, wie die Erziehung dann am Ende aussieht, ist es auf jeden Fall anstrengend. Das hast du schon ein bisschen angedeutet. Was ist das Anstrengende am Rebschnitt?
Also das war anstrengend, auf jeden Fall so lange, wie man mit der Hand, also sprich mit einer Rebschere, das ist im Grunde eine Rosenschere, das gleiche in Grün, händisch das Holz abschneiden musste. Es sind unendlich viele Schnitte. Das geht auf die Arme, auf die Unterarme, vor allem Sehnenscheidenentzündung ist so eine klassische Krankheit, die man da kriegen kann. Und dann ist es eben auch noch dazu kalt. Und man muss es rausziehen, das Holz, was man da weggeschnitten hat. Dazu muss man sehr viele kleine Rankenschnitte machen, weil die Rebe ja fest in diesem Drahtrahmen drin ist. Und dann muss man es rausreißen. Das ist nicht unanstrengend, das Ganze. Also man ist nach einem Tag Rebschnitt richtig rechtschaffen müde. Jetzt hat sich aber natürlich, weil das so anstrengend ist und war, die Technik gewandelt. Also zuerst hatte man so pneumatische Scheren, die mit Luftdruck gearbeitet haben, einen Kompressor auf dem Anhänger, der dann immer tuckerte. Das hört man teilweise heute. Das
hört man, wenn man durch die Weinberge spaziert häufig.
Ganz genau. Ja. Ist aber auch nicht mehr Stand der Technik. Letztlich wird sehr viel mit Akkuscheren geschnitten. Die sind wieder sehr handlich. Wir haben einen elektrischen Akku, der ausgetauscht werden kann, mit dem man dann auch über den Tag gut kommt mit ein paar Akkus. Und die ist, auf Knopfdruck geht das da. Also egal wie dick die Rebe ist, ich brauche nur hinhalten und draufdrücken und muss mich nicht mehr in der Beziehung anstrengen. Also das ist schon ein gutes Teil leichter geworden durch diese pneumatischen Scheren. Und man teilt die Arbeit oft auch heute auf. Der Winzer selbst oder eine Fachkraft macht wirklich nur noch die entscheidenden Schnitte und vieles nachher rausziehen und so lässt man von Saisonarbeitern erledigen, die das dann gar nicht richtig lernen müssen, das Rebschneiden, sondern das ist eine relativ anstrengende, aber nicht so Fachkunde erfordernde Arbeit.
Aber es ist und bleibt auf jeden Fall Handarbeit. Also es gibt keine Maschinen, die einem das abnehmen können.
Es ist nicht mehr nur Handarbeit, weil es ganz andere Schnittsysteme mittlerweile gibt. Wer durch die Weinberge geht mit wachem Auge, gerade jetzt, wenn die Schnittzeit eigentlich rum ist und man sieht, dass viele Weinberge geschnitten sind, sieht man auch etliche, mittlerweile viele, die viel, viel Holz drin haben. Das sind sogenannte Minimalschnittsysteme und die sind automatisiert. Da geht man jetzt mittlerweile hin und schneidet die Rebe im Winter nicht mehr, gar nicht mehr. Lässt schlicht alles drinstehen. Und fährt in der Wachstumsphase mit so einer Art Heckenschere durch einen Laubschneider, den braucht man auch in geschnittenen Anlagen, aber in den nicht geschnittenen setzt er wirklich die Rebwand, macht daraus so eine Art Hecke. Also er schneidet seitlich und oben einfach stur quadratisch ab. Das sieht man dann auch, diese Systeme sind arbeitswirtschaftlich gigantisch günstig, weil das sehr viel billiger ist, einfach mal zweimal, dreimal im Sommer da durchzufahren und alles Überstehende wegzuschneiden, anstatt diese hochselektive und anstrengende und aufwendige Winterschnittarbeit zu machen.
Aber was hat es sonst noch für Vorteile, dieser Minimalschnitt, außer dass es eben weniger Arbeit ist? Also macht es sich auch im Wein dann bemerkbar am Ende?
Spannende Frage, ja. Also zunächst mal ist es eine rein arbeitswirtschaftliche Sache. Die Schneiderei ist tatsächlich der letzte ganz große Handarbeitsteil in der Basisweinerzeugung. Also in einem Top-Weingut, wenn es um große Gewächse geht, macht man sehr viel von Hand, auch die Lese zum Beispiel. Aber wir müssen ja sehen, in der Masse, ich würde mal sagen, 90% wird mit der Maschine gelesen. Und da ist der Schnitt dann bislang die letzte große Handarbeit gewesen. Und da die jetzt auch eben zunehmend mechanisiert ist durch diesen Sommerschnitt, diesen Minimalschnitt, ist das ein immenser Kostenvorteil. Und bei Preisen von 70 Cent, 80 Cent für viele Sorten pro Liter Fasswein, ist das das entscheidende Argument. Jetzt hat sich aber herausgestellt, weil es ganz viele Versuche mit diesem Minimalschnitt gibt, dass das auch qualitativ gar nicht so schlimm ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Ursprünglich hat man gedacht, wenn ich nicht schneide, kriege ich enorm hohe Erträge in diesen Anlagen und ganz schlechten Wein. Das hat sich differenziert, denn nach 3, 4 Jahren spätestens hat sich die Anlage völlig neu gefunden. Die Erträge gehen dann wieder deutlich zurück und sind praktisch nicht deutlich höher als normal. Das ist ein erster spannender Befund. Zweitens, für manche Rotweinsorte, Dornfelder zum Beispiel, entstehen dann ganz viele kleine Träubchen. Also nicht mehr die dicken, großen Biester, die es beim handgeschnittenen System gibt, sondern ganz viele kleine Träubchen. Die kann man nicht mehr von Hand lesen, die kann man nur noch mit der Maschine lesen. Hat einen Effekt, wenn ich dann in einem solchen System die Trauben einsammeln, habe ich relativ kleine Träubchen, auch kleine Perkel, also Beeren, und kriege relativ farbintensive, kräftige Weine. Und das ist in diesem Grundsegment der Basisweine eigentlich eine hohe Qualität. Das ist dort genau das, was ich will, einen einfachen, aber kräftigen Wein.
Also durchaus eine spannende Frage, wo sich das so hinentwickelt.
Genau, man sieht daran, dass diese ganzen Dinge im Fluss sind. Da ist nichts Statisches. Es ist auch nicht so, dass der Weinbau früher irgendwie statisch war. Es hat immer viel Wandel gegeben und den erlebt man eben jetzt auch live wieder mal in größeren Schritten. Wie gesagt, einen Riesenwein wird man mutmaßlich so nicht erzeugen, aber einen sehr, sehr guten Basiswein kriegt man auch mit diesem Verfahren durchaus hin.
Und das Schöne, finde ich, an diesem Wandel ist, dass man ihn sogar sehen kann, nämlich wenn man durch die Weinberge spaziert, man erkennt eben, welcher Weinberg wie geschnitten wurde. Also auch für Nicht-Weinfachleute auf den ersten Blick eigentlich sichtbar, dass es da eben verschiedene Möglichkeiten und Techniken gibt.
Und ein Appell, einfach die Augen aufzumachen, wenn man durch die Weinberge geht, nicht nur, wenn Trauben dranhängen, sondern vielleicht eben auch mal zu sehr kahlen Zeiten. Auch da gibt es ganz Spannendes über Reben zu lernen und zu sehen.
Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Vorher aber nochmal wie immer der Hinweis, dass wir für diesen Podcast eine E-Mail-Adresse haben, unter der Sie uns erreichen können für Rückmeldungen, vor allem aber auch für Themenanregungen, die wir hier aufgreifen können. trocken-bis-lieblich@swr.de. So heißt diese Adresse. Wir hören uns jetzt einen Weinmann an. Du, Werner, testest ja jede Woche für SWR1 einen Wein und eine Folge davon schafft es dann auch immer hier zu uns in den Podcast. Da ist ja eine ziemlich große Bandbreite an Weinen dabei, die du so probierst. Und dem heutigen Wein, das kann ich jetzt schon mal verraten, hast du ein besonderes Prädikat verliehen, nämlich geeignet auch für Junggesellinnenabschiede. Und ich glaube, das war nicht als Lob gemeint.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Die Fantasie der Etikettengestalter kennt ja keine Grenzen mehr. Seit alle gesetzlich verbindlichen Angaben auf dem Rückenetikett untergebracht werden, ist vorne ja viel Platz für Design. Das ist vor allem beim Discounter wichtig, denn da gibt's keine freundliche Empfehlung des Winzers, eben nur die Flasche. Und da ist mir eine ins Auge gestochen. Klarglas Bordeaux-Form mit einem weißen Etikett und orangefarbener Schrift. In Schwarz ist da ein Tier im Kindergartenstil drauf gekritzelt, das irgendwie zwischen tasmanischem Teufel und Schaf changiert und wahrscheinlich eine Katze sein soll. Wir testen den 2019er nahe, fruchtig und ach so süß. Ja, so heißt er wirklich. Bei Penny für 1,99. Der Inhalt ist sehr blass. Irgendwie trifft da das Wort Weißwein buchstäblich zu. Etwas Rosenblüte, Fichtennadeln und Stearin, also Kerze, aber nicht aus Bienenwachs, in der Nase. Und ach Gott, so süß auf der Zunge. Zusage eingehalten. Der ist tatsächlich nicht lieblich, sondern süß. Selbst das Weinrecht macht da einen Unterschied. 45 Gramm Zucker pro Liter sind die Grenze. Das sind 15 Stück Würfelzucker. Gut, in Cola stecken 35. Technisch sauber ist der Wein mit viel süßer, exotischer Frucht. Irgendwas aus der Liga, Moriumuskat, Müller-Thurgau oder Bacchus müsste da wohl schon drinstecken. Ein bisschen Säure rettet ihn vor dem völligen Zuckertod. Klar, das ist kein Wein für die Meditation über den Sinn des Lebens, eher was für den Junggesellinnenabschied nach 4-5 Pfläumli. 2019er nahe, fruchtig und ach so süß bei Penny für 1,99.
Der Weinmann, SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Also ich glaube, zu diesem Wein an sich hast du eigentlich alles gesagt. Da müssen wir uns nicht länger mit aufhalten. Aber worüber wir reden sollten, ist das Anbaugebiet, aus dem dieser Wein stammt. Er stammt nämlich von der Nahe. Jetzt nochmal vorneweg gesagt, das ist natürlich Zufall. Solche Erzeugnisse gibt es auch aus anderen Anbaugebieten, aber der kommt jetzt nun mal eben von der Nahe. Und die Nahe ist ein Anbaugebiet, das in diesem Jahr Geburtstag feiert. Es gibt es nämlich seit 50 Jahren, 1971. Davor wurden die Weine von der Nahe als Rheinwein vermarktet und erst seitdem eben als Nahewein. Vielleicht mal ganz kurz vorweg von dir in einem Satz. Was verbindest du mit Naheweinen?
Das ist gar nicht so einfach. Eben, er wurde lange als Rheinwein vermarktet, weil man ihn nicht so differenziert hat. Dabei hat Nahewein sich immer selbst bezeichnet als Schatzkästchen mit Vielfalt. Aber das ist in Deutschland ja eher normal und eigentlich eher ein Nachteil als ein Vorteil, weil es alles viel zu komplex ist. Die Nahe, er liegt ein bisschen wie Rheingau so zwischen Rheinhessen-Pfalz, den eher kräftigen Regionen und der filigranen Mosel, idealerweise filigranen Mosel, hat von beiden idealerweise das Beste. Und das ist natürlich ganz großartig. Und ich glaube, was die Nahe wirklich hat, ist eine große Bodenvielfalt. Und das macht sie eben noch komplexer und schwieriger in der Spitze als andere Regionen. Ist ein sehr mineralisch von interessanten Boden- und Gesteinsformationen geprägte Region, wo auch der Boden permanent und dramatisch wechselt. Es sind eben oft gesteinsgeprägte Böden oder Gesteinsverwitterungsböden. Und das unterscheidet sich zum Beispiel doch sehr deutlich von der Pfalz und ja, vor allen Dingen von Rheinhessen, mit dem es lange in einen Topf geworfen wurde und heute oft noch wird.
Okay, das war ein sehr langer Einsatz. Du hast schon sehr viel gesagt. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Zahlen schauen. Ich habe mal in der Statistik geblättert, was ich zur Nahe finden konnte. Aus dem Jahr 2019 stammen diese Zahlen. Die Nahe ist unter den 13 deutschen Anbaugebieten das siebtgrößte, also liegt genau in der Mitte. Größenmäßig ist es kleiner als Franken, aber es ist größer als der Rheingau. Kann man sich jetzt vielleicht so ein bisschen eher was drunter vorstellen. Über ein Viertel der Weine von dort sind Riesling. Danach kommen Müller-Thurgau, Dornfelder, Grauburgunder, Weißburgunder und Spätburgunder. Das sind jetzt mal so die nackten Zahlen. Aber jetzt kann ich ja nackte Zahlen nicht schmecken. Deswegen nochmal die Frage, welchen Wein von der Nahe muss ich denn kaufen, um die Nahe rausschmecken zu können? Kann man das sagen überhaupt?
Ja, das ist vielleicht das Spannende. Das kann man wahrscheinlich nicht mit einem Wein. Man muss an der Nahe eine Menge Weine probieren, um zu sehen, wie vielfältig sie einfach tatsächlich ist. Und zwischen diesen porphyrgeprägten Böden an der mittleren Nahe und den eher rheinhessischen Sandstein-Lössböden, Lehmböden bei Bad Kreuznach sind Riesenunterschiede. Und an der unteren Nahe gehen wir schon in Richtung auch Schiefer oder Quarzit. Also das sind schon alles sehr unterschiedliche Bodenformationen, die eben auch eine große Vielfalt vorbringen.
Also man muss definitiv mehr als einen Wein probieren, wenn man der Nahe nahe kommen will. Es stimmt mit einer Erfahrung von mir überein, die ich gemacht habe. Ich bin neulich auf nahe Weinberge gestoßen, an einer Stelle, wo ich sie überhaupt nicht erwartet hätte, nämlich letztlich mitten im Hunsrück. Und ich habe mir später auf der Karte dann nochmal angeschaut, wo liegt dieses Anbaugebiet wirklich? Und da ist mir nochmal klar geworden, das zieht sich eben nicht den Fluss entlang, so wie man das jetzt von der Mosel oder vom Mittelrhein kennt, sondern das ist letztendlich ein riesiges Einzugsgebiet und die Weinberge sind teilweise kilometerweit weg vom Fluss. Das geht rein bis in den Hunsrück, ganz viele Nebentäler auch. Jetzt, wo du sagst, dass das so ein vielfältiges Anbaugebiet ist, bestätigt das eigentlich mein Eindruck, ne? Also ein Wein, der auf den Hunsrückhöhen gewachsen ist, muss ja ganz anders schmecken als einer, der direkt unten am Naheufer gewachsen ist letztlich.
Ja, genau. Oder gar gibt auch ganz wundervoll Ich meine, in den südlichen Seitentälern, wo man eigentlich ja im Nordpfälzer Bergland dann schon unterwegs ist. Das ist ja räumlich, ist das Pfalz, gehört aber zum Weinanbaugebiet Nahe, einfach weil es ins Einzugsgebiet des Flusssystems der Nahe eben gehört. Es ist eben nicht so ein Block und auch nicht so straff an der Mosel entlang. Das ist ja eher mit Neckar, mit Franken, also dem Mainland vergleichbar. Da gibt es auch solche recht weitreichenden Verzweigungen.
Ein Problem, sage ich, nenne ich es jetzt mal, der Nahe ist, sie ist relativ unbekannt. Ich habe mir auch überlegt, wenn jetzt in einer Quizshow gefragt würde, nennen Sie mal drei rheinland-pfälzische Anbaugebiete. Ich glaube, auf die Nahe würde kaum jemand kommen, oder? Die steht so ein bisschen im Schatten der anderen Anbaugebiete.
Ja, du hast es mit dem Geburtstag erwähnt. Das ist ein wesentlicher Grund. Also die Nahe ist lange überhaupt nicht als eigene Region wahrgenommen worden. Auch nachdem.
Aber das ist jetzt schon 50 Jahre her. Also es war jetzt 50 Jahre schon Zeit, sowas wie einen eigenen Ruf zu entwickeln.
Ja, das hat sie durchaus im Top-Segment. Also wenn man sich anguckt, VDP-Weingüter und große Gewächse, auch bei den Verkostungen, ist die Nahe ganz, ganz oben dabei und deutlich überrepräsentiert, was jetzt ihre Mengen betrifft. Da gibt es Top-Weingüter und gerade im Bereich Riesling absolute Top-Weine. Da, glaube ich, ist die Nahe profiliert. Aber sie hat eben im allgemeinen Bewusstsein nicht so ein starkes Profil. Im Gebiet der Konsumweine ist sie eben nicht präsent. Und schon wegen der Größe auch kann sie nicht so präsent sein. Und das erklärt, warum da nicht so ein Bewusstsein bei der Bevölkerung da ist. Wie gesagt, in Weinfachkreisen und wenn es um Premiumprodukte geht, glaube ich, hat die Nahe keinen Nachholbedarf.
Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken am 50. Geburtstag, was bräuchte denn die Nahe vielleicht, um eben auch im allgemeinen Bewusstsein ein bisschen stärker verankert zu sein? Also bräuchte sie irgendwie sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal? Müsste sie sich auf eine Rebsorte vielleicht stärker konzentrieren oder da irgendwas rausstellen, damit man einfach sofort ein Bild im Kopf hat, wenn man an Nahe Wein denkt?
Also ich glaube, in der Fachpresse und bei den Weinkennern ist sie mit Riesling ganz wesentlich vorne profiliert und ist da auch ein sehr seriöses Riesling-Anbaugebiet. Ob man das jetzt in der Fläche deswegen so weit treiben muss, weiß ich nicht. Aber die Nahe leidet unter der faktischen Marktspaltung, die es ja gibt in allen Regionen, glaube ich, am allermeisten. Insofern tut sie sicher gut dran, sich auf nicht die großen Vermarktungswege zu kaprizieren, sondern eher auf kleine. Also Tourismus kann in dieser Region eine größere Rolle spielen und das hilft auch, Weine gut zu vermarkten und auch Spezialitäten zu vermarkten. Also das, denke ich, ist eine Sache. Und sonst muss man solche Spezialitäten halt auch entwickeln. Und da hat die Nahe offensichtlich zu wenig Not, um das zu tun. Im Fassweinbereich geht es ihr nicht gut, wird sogar teilweise günstiger gehandelt als Rheinhessen, obwohl die Bedingungen dort viel ungünstiger sind. Also Rheinhessen können billiger produzieren. Das zeigt ja, dass das nicht der Weg sein kann, wie man an der Nahe zu einem Erfolg kommt.
Trotzdem möchte ich dich noch bitten, zum Schluss einen Tipp zu formulieren. Welchen Nahewein sollte ich oder welchen Nahewein sollten die Hörer dieses Podcasts unbedingt einfach mal probieren, weil man sonst was versäumt hätte, wenn man ihn nicht probiert hätte?
Also auf jeden Fall zwei müssen es sein. Das eine ist ein Riesling großes Gewächs, einfach um eine Ahnung zu kriegen, wie ein Nahewein, ein nahe Riesling in der Spitze schmecken kann, halte ich für wichtig. Und weil ich von Spezialitäten gesprochen habe, da fällt mir ganz konkret einer ein. Das ist vom Weingut Hahnmühle in Mannweiler, Köln. Das ist ganz im Süden, eben auch so eine ganz abgelegene Geschichte, der Kölner Rosenberg. Dort steht ein gemischter Satz. Das heißt, da stehen Riesling und Traminer-Reben gemeinsam und die werden auch gemeinsam geerntet und gekeltert. Das ist eigentlich eine ganz alte Tradition. Das hat es früher sehr häufig gegeben, dass man den Riesling mit dem Traminer etwas angereichert hat, sozusagen. Und das ist auch ein toller Wein, ein frischer und sehr spezieller Wein. Und ich denke, das ist auch ein bisschen für mich nahe, wenn ich dran denke.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über den Rebschnitt und über den 50. Geburtstag des Anbaugebiets Nahe. Und ja, ich hoffe einfach, wir konnten ein bisschen Lust machen auf die Nahe, dass man sich diesem Anbaugebiet vielleicht einfach mal ein bisschen annähert und es einfach mal ausprobiert. Werner, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.